Ganz herzlichen Dank für die Klarheit deines Wortes auch hier im Galaterbrief. Du möchtest uns nicht zerschlagen, sondern du willst uns zur Freiheit führen. Du bekommst als Retter und Heiland. Jetzt gib doch, dass wir diese Worte auch praktisch verstehen und die Freude erleben, wie wir in deinem Geist neue, mutige Schritte gehen dürfen. Amen. Galater 6, den Schluss. Galater 6 von Vers 11 bis Vers 18. Beim Kolosserbrief habe ich schon gesagt, es ist eine Gefahr, dass man diese Briefschlüsse immer übergeht. Dabei sind sie eigentlich sehr interessant, gerade mit den kurzen Bemerkungen, die hier oft noch zusammenkommen. Das, wie man bei einem Brief so PS unten hinschreibt, so einige noch wichtige Dinge, die man noch anmerken will. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Haus, über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Warum schreibt Paulus mit großen Buchstaben? Wir wissen es nicht, man muss manchmal rätseln. Es gab Theologen, die sind da immer, finde ich, extreme Ideen auch zu entwickeln, die sagen, so krank war der Paulus, dass er bloß noch große Buchstaben kritzeln konnte. Aber das ist diagnostisch doch ein bisschen weit hergeholt. Ich würde den Auslegern folgen, die einfach sagen, Paulus wollte persönlich noch einen Gruß anfügen und hat dem Schreiber, dem er das diktiert hat, wie es oft früher üblich war, einfach noch den Federkiel aus der Hand genommen und hat selber einige Worte geschrieben und er sagt, ich mach's in Fraktur, wie wir sagen, ich mach's fettgedruckt, ich mach's euch nochmal ganz groß, denn das, was er im Galaterbrief niedergelegt hat, ist für ihn der Angelpunkt des Glaubens, Dreh- und Angelpunkt. Manche Leute, die das Evangelium des Neuen Testamentes nach ihrer eigenen Ideologie lesen. Die haben sich über den Paulus sehr beschwert und sagen, er sei der Verfälscher dessen, was Jesus gelehrt hat. Müssen Sie sich entscheiden, was Paulus hier lehrt von Christus, ganz entscheidende Grundlage unseres Glaubens. Schreibe ich mit eigener Hand. Und nun sagt er noch einmal von den Gegnern, mit denen er sich auseinandersetzt. Es sind also keine Gegner, wie wir Feinde haben, weil wir uns irgendwo gestritten haben. Das gibt es ja auch bei Christen und da ist eigentlich eindeutig, wir sollen uns versöhnen mit unserem Bruder. Wenn wir irgendetwas haben, sind auch die Streitereien, die ganz notvoll sind, in den Familien, die oft weit übers Grab hinausgehen, auch die Streitigkeiten ums Erbe, die sind alle hier nicht gemeint. Sondern es geht um Streitigkeiten, die unvermeidlich sind von den ersten Christen her, über das, was das Evangelium wirklich ist, die Kraft des Evangeliums. Und darf nochmal sagen, sind alle Briefe des Paulus sind in großen, schweren, heftigen Lehrauseinandersetzungen geschrieben. Und sogar in dem Brief des Johannes, der so arg von der Bruderliebe redet, geht er so weit, dass Leute, die falsch lehren, soll man nicht mehr grüßen. So ist der neutestamentliche Text. Die Lehrauseinandersetzungen, an denen kommen wir nicht vorbei. Es ist immer die Frage, ob es sich lohnt. Wir haben gelernt, dass es Auseinandersetzungen gibt, die nicht für uns in der Mitte stehen. Dazu rechne ich in meinem Leben immer die Auseinandersetzung um die Tauflehre. Soll jeder seiner Meinung gewiss sein, und da haben wir verschiedene Erkenntnisse und wir haben verschiedene Wege. Es gibt auch verschiedene Erkenntnisse über die Form der Gemeinde, aber über das Erlösungswerk Jesu, und das geht es hier, da duldet Paulus gar keine Kompromisse mit irgendwelchen anderen Lehren. Um die Erlösung, weil das der Punkt ist, durch das ich gerettet werde. Das andere hat nicht diese Heilsbedeutung. Auch die Organisationsform spielt im Neuen Testament nicht die beherrschende Rolle. Paulus hat es den Gemeinden sehr freigestellt, wie sie sich organisieren, wenn sie es effektiv und sinnvoll tun und wenn es in geistlicher Weise geschieht und in brüderlicher Weise und wenn die Gaben auch zur Entfaltung kommen. Jetzt, um was geht es? Es geht um Leute, die das Ansehen haben wollen nach dem Fleisch. Was heißt Fleisch? Nach ihrer menschlichen Art. Von ihrer menschlichen Art her. Das ist für die Christen eine ganz gefährliche Schwelle. Und wenn ich jetzt davon rede, werden Sie merken, dass das von ganz vielen aktuellen Bezügen gespickt ist. Das Ansehen haben wollen liegt ganz stark bei jedem von uns drin. Wir können über die Demut predigen und ist doch ganz klar, wer ist da wirklich frei vom Hochmut? In dem Augenblick, wo ich ein Amt habe und wirken muss und wo es darum geht, ums Zuhören, ist ganz klar, da schleichen sich alle falschen Motive ein. Das Ansehen haben wollen nach unserer natürlichen menschlichen Art, das ist wichtig. Ich habe neulich mal Ihnen gesagt, dass die schlimmste Art, sicher, was man tragen muss, ist Schande. Ich verstehe, dass es für so einen Politiker sicher das Schwerste ist, wenn er da sagen muss, ich habe Fehler gemacht und dann wird etwas, was man verdecken wollte, aufgedeckt. Das Triumphgeheul der anderen ist deshalb so groß, weil man immer froh ist, dass seine dunklen Dinge, seine Leichen nicht aus dem Keller geholt werden. Die hat man da schöner versteckt, die liegen noch ein bisschen unter der Erdschicht begraben. Da liegt ja in unserem Leben sehr, sehr viel Schmutz da. Und was da auch an Enthüllungsjournalismus betrieben wird, ist mir in schrecklichster Erinnerung fast ein Urtrauma. Ich war Schüler und da war in Stuttgart damals der Fall Bürgle, es war ein großer Kreditfall, wer sich noch erinnert, in der heutigen Landeschirokasse. Und da ist also die Frage gewesen, warum die Girokasse hier den Kredit gegeben hat. Und da wurde also das untersucht im Gerichtsverfahren. Und da kam plötzlich raus, dass einer dieser Direktoren der städtischen Girokasse als junger Mann ein Mädchen, das von ihm schwanger war, ermordet hat. Aber schon die Jugendamt ist die damals gefallen und das wurde ganz gelöscht. Und das hat mich eigentlich erschüttert, dass das plötzlich in der Zeitung wieder breitgetreten wurde, obwohl da ein junger Mann hat eine Staatsamnestie erhalten und ist in ein neues Leben gestartet und plötzlich im Alter holt es ihn wieder ein und wird auch bloßgestellt. Und ich sage, Schande zu tragen ist das Allerschwerste. Wer da durch muss, wer durch die Zeitung geschmiert wird und durch die Medien, das ist schwer. Ich verstehe, dass wir Christen auch sehr ums Ansehen kämpfen. Und sicher ist das die Versuchung für die Christen. Weil sie sagen, wir wollen doch die Sache des Evangeliums verkaufen. Ein solches Unternehmen wie Evangelisation oder Mission wird immer unter der Versuchung stehen, bei den Menschen anzukommen, erfolgreich das darzubringen. Und denken wir immer, da muss doch ein Charmeur geben oder irgend so ein Künstler, ein Artist, der das Evangelium rüberbringt und können wir nicht jemand haben, der vielleicht Der VfB schießt gerade keine Tore, aber dann von Bayern München, der da mal als Evangelist auftritt und dass er, der das Ansehen hat. Das ist eine Versuchung für uns, eine ganz fleischliche Versuchung. Jeder von uns hat dieses, besonders wenn er anderen gegenübertritt, die das Evangelium ablehnen, dass er denkt, wenn ich doch imposanter wäre, wenn ich mehr ausstrahlen könnte, wenn ich mehr Schönheit hätte oder irgendetwas, was dem anderen imponieren würde. Wir wollen Ansehen haben. Und damals ging es darum, dass der Paulus seinen Gegnern unterstellt und sagt, ihr wollt Ansehen haben. Damit war für ihn die Sache schon gelaufen und charakterisiert. Ich sage nochmal, keiner von uns ist ganz frei. Wir brauchen Ansehen, wir brauchen auch Ehre und Würde. Aber es gibt eine falsche Wendung, wo ich um dieses Zieles willen alles verliere. Es gibt eine Anpassung an die Welt, an die nichtchristliche oder antichristliche Welt, wo ich alles verliere vom Evangelium, wo ich auch keine Botschaft mehr habe. Kann man sich streiten, jetzt immer, wenn man zeitgenössische Ereignisse versucht, wer noch von den Älteren da ist, ist wieder jetzt bei dem Kirchenjubiläum von Ludwig Hofacker, ist mir so interessant geworden. Wir waren bis 1937 eine Gemeinde mit der Leonhardsgemeinde und das war dieser berüchtigte Pfarrer Schneider, der aktivste, der jüngste, der flotteste von allen Pfarrern, hat hier großen Einfluss genossen, auch beim Gemeindebezirk, weil niemand so nette Art hatte, auf Menschen zuzugehen. Der war ein so fanatischer Hitlerjünger, dass er sogar bei einem Gottesdienst die Hakenkreuzfahne an den Altar aufgehängt hat. Das war ja auch eine Gratwanderung der Anpassung. Da können wir heute sagen, das war falsch. Aber wo wir heute faule Kompromisse machen, das wollen wir meinen, wir müssen den Menschen auf eine Weise, also die Ludwig-Hofacker Kirchengemeinde, die Kirchengemeinderäte, die standen schon 1933 bei der bekennenden Kirche alle. Obwohl sie in einer Kirchengemeinde drin waren, war das eine Spannung. Hier gab es Verhaftungen von der Gestapo und so weiter. Aber alles auf engstem Raum hat sie abgespielt. Das waren ja immer Leute, die probierten, eine Brücke zu bauen. Die haben ja das gesagt, das ist Volksmission. Wir wollen ja bloß versuchen, diese Menschen gewinnen. Darum gehen wir ideologisch ihnen entgegen. Sie haben gar nicht gemerkt, wie sie auf diese Weise aufs allerhässlichste Evangelium verraten haben. Indem sie gemeint haben, ja, ich baue eine Brücke. Und das ist in unseren Zeiten ganz, ganz schlimm geworden. In unserer Zeit, die Kraft des Evangeliums, ich habe es vorher bei dem Lied gesagt, ist weithin weggegangen, weil man merkt, man meinte, man kann alles abstreichen, was dem Menschen ein Anstoß, ein Ärgernis ist, und dann geht es nur noch um das Eigentliche. Aber was ist das Eigentliche? Was ist das Eigentliche des Evangeliums, das ich verkündigen will? Bitte prüfen wir uns, ob es uns nur um das Ansehen geht. Damals war es die starke jüdische Synagoge, die den Druck ausgeübt hat. Und der Paulus hat mit seinem eigenen Leben eine Grunderkenntnis gewonnen. Ich werde nicht durch die Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht, sondern durch den Opfertod Jesu, der sein Leben für mich gibt. Und darum sagt er, die Heidenvölker, die nicht aus der jüdischen Tradition kommen, brauchen all diese jüdischen Riten nicht und Rituale. Jetzt wäre es natürlich ein Schritt des Friedens gewesen, zu sagen, ha, macht's doch auch. Kann doch nichts schaden, wir haben es ja ganze Zeit im Galaterbrief. Und deshalb ist Paulus so hart an dieser Stelle, weil er sagt, ich will nicht einmal um des Ansehens willen, um den Anstoß abzumildern, will ich Kompromisse machen. Ich habe mir so überlegt, wie ich es Ihnen anschaulich machen, zeigen kann. Und wir haben ja in unserem neuen Buch da von dem Paul Schneider erzählt, wie er sagt, in der letzten Predigt in Dickenschied, der Paul Schneider, der so schrecklich in Buchenwald erdrosselt wurde, wie es für ihn ganz wichtig war, wenn man sagt, warum hat dieser Mann vor der Hitlerfahne nicht die Mütze runtergenommen? Hätte es doch machen können. Für ihn war das ganz, ganz wichtig. Wenn ich den Weg mit Jesus gehe, dann möchte ich falsches Ding gar nicht dulden, auch wenn es mein Leben kostet. Und da hat er davon gesprochen, dass die Kreuzesnachfolge der einzige Weg zur Herrlichkeit sei, indem man nämlich an der Schmach Jesu teilhat. Und er hat es erkannt, da muss ich durch. Jetzt ist ein Problem, mir hat schon jemand vor dieser Bibelstunde angedeutet und sagt, ich habe eine fromme Erziehung genossen, wo mir das eingebläut wurde als Kind, womöglich noch mit dem Stock, ich weiß nicht, und deshalb kann ich es nimmer hören von diesem Leiden müssen. Das dürfen Sie nie jemand zwangsweise einbläuen, sondern Sie müssen bloß wach sein. Um Sie her sind Menschen, die den Kreuzesweg geführt werden. Sie haben um sich her Christen in anderen Ländern, die diesen Weg gehen. Und wenn wir das hören, wie diese Menschen auch auf diesem Weg gehen, das ist nicht etwas als Opfer, sondern das ist ein Gehorsamsweg, wo man dann keine faulen Kompromisse mehr machen darf. Keiner wird dazu gezwungen, und jetzt, ich rede ja gar nicht als Betroffener, mir geht es so wahnsinnig gut und ich habe so viel Freude und es ist alles was wunderschön, aber wir wollen den klaren Blick nicht vergessen, dass der Normalfall oft auch für Christen sein kann, dass sie um Jesu Willen sehr unbequeme Wege gehen müssen. Denn wenn sie reich werden wollen, wenn sie Ehre wollen, wenn sie Anerkennung der Welt wollen, müssen sie oft Wege gehen, die anders sind als die, die ihnen das Evangelium zeigt. Werden sie an vielen Stellen entdecken können. Ansehen, Ehre, Macht und Reichtum. Mag seltene Ausnahmen geben, wo man das auch in der Kreuzesnachfolge vielleicht finden kann, aber es sind nicht die Normalfälle. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch Menschen, wenn sie sich für den Glauben an Christus entscheiden, ihnen nichts Falsches versprechen. Auch ihnen nicht versprechen, dass sie dann immer gesund sind, das kann ja niemand. Wer das tut, das verstehe ich heute überhaupt, dass das gibt in ganz großen Bewegungen. Wie kann man so einen Quatsch tun? Kann man dem Menschen nicht versprechen, oder dass er immer Glück hat? Das Wohlstandsevangelium ist eine ganz betrügerische Lehre. Leider sind weite Teile der charismatischen der Pfingstbewegung da abgeglitten in ein schreckliches Denken. Da gibt es in Amerika scheußliche Sachen und in Lateinamerika, wenn du an Christus glaubst, ist dein Konto immer voll mit Geld und all so ein Quatsch. Sondern, dass wir Menschen sagen, da musst du auch das Unbequeme lieben. Aber es fängt zum Beispiel schon an, wenn sie jemanden begleiten, der heiß gebetet hat, dass er geheilt wird und der Herr heilt ihn nicht. Sie sagen, jetzt kann Gott einen ganz besonderen Segen auch geben auf diesem schweren Weg. Und so haben wir viel auch in der Gemeinde miteinander erlitten und ertragen von Eltern, die ihre Kinder verloren haben und viele, viele Nöte. Das sind Kreuzeswege. Ich kann immer den Weg des Kompromisses um des Ansehens willen gehen. Wo ist beim Paulus das deutlich geworden? Bei seiner Bekehrung. Da muss eigentlich mein Menschen bewusst werden, ich bekehre mich nicht zu Christus, weil ich eine Karriere will, sondern weil ich mit dem verachteten Jesus mein Leben teilen will. Bei Paulus war das so, als er nach Damaskus kam und den dort erzählt hat, was ihm widerfahren ist in diesem Erlebnis, als der auferstandene Christus ihn stellte, da setzte die Verfolgung ein. Und zwar für den Paulus immer klar. Für andere war es nicht so. Bei mir hat es nie Verfolgung gegeben. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir mit den Verfolgten Gemeinschaft haben. Und mit ihnen fühlen, was sie empfinden. Und dass wir ihnen alles, was wir tun können, an Hilfe geben. Ich las jetzt wieder, dass eine Initiative gestartet wurde, dass wir mit Parlamentariern versuchen wollen, die Christenverfolgung aufzuheben. Nein, das kann doch nicht unser Ziel sein, wenn der Herr das erlaubt hat. Ajit Fernando, der Evangelist von Jugend für Christus in Sri Lanka, sagt, wenn er mit westlichen Leuten zusammenkommt und ihnen erzählt, was ihn bedrückt im Blick auf die christliche Gemeinde, sagt, dann beten die anschließend immer, lieber Herr, nimm dem Ajit seine Last weg. Und die haben gar nicht begriffen, dass Gott mir das auf die Seele gelegt hat, dass ich zu meinem Christsein dazugehöre, dass ich die Nöte und die Leiden der Gemeinde Jesu mittrage. Und das sollten wir immer im Bewusstsein haben, dass das wir mitempfinden, dass Christen um des Namens Jesu willen leiden. Paulus hat für sein Leben eine ganz klare Entscheidung gefällt. Ich suche keine Anerkennung und keine Ehre mehr. Was mir Gewinn war, habe ich für Schaden erachtet. Steht wörtlich für Kot, für Ausscheidung. So wenig bedeutet mir es, auf dass ich Christus gewinne. Der Paulus zeigt es uns, und ich sage nochmal, es hat jetzt gar keinen Bezug, dass sie jetzt nach Hause gehen, so wie es vielleicht die Kinder aus frommem Hause meinen, dass Gott ihnen immer die Freude nicht gönnt. Doch, Gott gönnt uns gerade die Freude, aber oft auch im Leiden. Damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Das Kreuz ist das große Ärgernis. Jetzt reden wir über das Kreuz, und was ist das an der Kreuzesbotschaft, was die Leute ärgert? Dass ich nicht als Humanist mir das Himmelreich erkaufen kann, durch meine Leistungen. Dass ich nicht als Idealist, weil ich so gute Dinge nachstrebe, fromm werden kann oder gut werden kann, sondern dass nur durch ein unverdientes Opfer des Todes Jesu. Das ist ein Ärgernis und das ist ein Anstoß, und das darf man nicht verschweigen. Verstehen Sie, unsere Rundfunkverkündigung und alles ist natürlich längst schon an diesem kapituliert, das darf man ja gar nicht mehr sagen, an der Karfreitagspredigt darf man irgendwo was über der Asylant sprechen oder sowas, aber das, was am Kreuz wirklich verhandelt wird, die Schuld des Menschen und die Unfähigkeit des Menschen, seine Schuld zu büßen, das ist vergessen. Und Paulus sagt, das setzt Verfolgung ein, zumindest Spott oder Verachtung, und sagt, ich will an keiner Stelle an diesem Kreuz, an meiner Botschaft, irgendwelche Zweideutigkeit lassen. Und ich will da nicht irgendwelche Brücken bauen, nur um den Anstoß abzumildern. Diese Stelle steht Philipper 3, wenn Sie sich aufschreiben wollen, von dem ich achte alles für Kot, auf das ich Christus gewinne, was mir Gewinn war, habe ich für Schaden erachtet. Nochmal ein paar Beispiele aus der Bibel. Kurz vor der Hinrichtung Jesu, als Jesus nach Jerusalem kam, war ein ganz denkwürdiger Augenblick. Da kamen Griechen, also Hellenisten, zu Jesus, und die Jünger sagten, Jesus, jetzt kommen Sie. Das war eigentlich eine Stunde, ist der Durchbruch da. Die Hellenisten, das waren die Gebildeten, die waren damals die Weltbürger, und die interessieren sich für Jesus. Jesus wurde doch überall abgelehnt. Das mit Jesus war so eine kümmerliche, kleine Sache. Jetzt kommen Sie. Was hat Jesus gesagt? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, bringt es keine Frucht. Ich gehe den Weg des Kreuzes. Und Jesus hat nicht die Schau gemacht, um die Hellenisten zu gewinnen. Johannes 12 steht es. Wir können es schon aufschlagen, das ist eine wichtige Stelle, weil das in der Kombination so ungeheuer scharf ist. Johannes 12, Vers 20, wo die Griechen kommen und Philippus aus Bethsaida sagt, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen, und die sagen das. Und dann sagt Vers 24, Jesus, aber das Weizenkorn muss in die Erde fallen und ich muss mein Leben hergeben. Und die Griechen waren weg. Das Evangelium hat einen Anstoß, ein Ärgernis verbreitet das. Und wie kann man dann zum Glauben kommen? Nur wenn der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet für seine eigene Verlorenheit. Und deshalb sagt der Paulus, es geht gar nicht um die Frage, ob beschnitten oder unbeschnitten. Ist ja für uns gar keine Frage mehr. Es geht bei uns vielleicht um ganz andere Fragen, wo man sagt, man kann den Anstoß des Evangeliums etwas mildern. Nein. Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Das heißt, was heißt das auf Deutsch? Das ist ganz schlicht. Er sagt, Paulus, ich habe keine Karriere mehr, ich weiß, dass ich in der Welt kein Lob erwarten kann. Heute würde das einfach heißen, Gerd Ellermann hat gerade so schön erzählt aus Amerika, dass da in der Zeitung Gebet und alles drin kommt, ist in Amerika was anderes. In unserer abendländischen Welt ist es undenkbar, dass eine weltliche Presse verstehen kann, worum es im biblischen Evangelium geht. Klar, ich habe einfach keine Hoffnung mehr. Und wer da meint, das können wir irgendwie rüberbringen, und ich glaube, lasst uns doch die Finger davon. Der Herr wird seine Gemeinde auch ohne dies bauen. Wir brauchen nicht eine Anerkennung, um irgendwo mal was zu sagen. Mir ist die Welt gekreuzigt, das heißt mit dem Erkennen, dass ich allein durch Christus gerecht werde, ist mir bloß nur eins wichtig. Ich will Christus ergreifen. Und wenn ich Christus ergreife, habe ich das Leben. Jetzt spreche ich mal wieder in Beispielen, um es deutlicher zu machen, Lebensbilder. Zinzendorf ist vielleicht immer das leuchtendste Beispiel. Preußischer Generalfeldmarschall, der Stiefvater und der Vater vom Minister und was alles. Tolle Familie. Schon übrigens die Vorfahren um des Glaubens willen aus Österreich vertrieben. Es war dem Zinzendorf schon in die Wiege gelegt. Bei der Großmutter aufgewachsen, irrsinnig im Reichtum, der Freifrau von Gersdorf, Reichsadel, und hat dann auf seiner Kavaliersreise mit 17 Jahren, wo ihm die Oma eine Kutsche mitgibt mit der Dienerschaft und Geld für anderthalb Jahre, sich in der Welt mal tüchtig umzusehen und die Welt anzuschauen, kommt nach Düsseldorf und sieht das Bild von Domenico Feti, von dem gekreuzigten Jesus. Und er bat, denn das tat ich für dich, was tust du für mich, stand unten dran, ist heute in Würzburg, in der Ausstellung dort, bayerischen Gemäldeausstellung, und schreibt in sein Tagebuch, ich bat den Herrn, mich notfalls mit Gewalt in sein Leiden zu reißen. Da erkennt ein junger Mann, der alles hat, Dienerschaft, der dann nach Paris geht, mit dem Kardinal Louvigny spricht, in die besten Salons eingeladen wird, wo ein erotisches Leben ist. Die Damen haben immer morgens die Herren eingeladen, die Kavaliere, vor einer großen Spiegellandschaft, wo sie dann ihre Dessous anlegten. Und die Männer haben dazugeguckt und alles. Und der Zinzendorf war drin, als bester Tänzer von Paris, und will mit dem Heiland leiden. Lesen Sie es mal nochmal in den Biografien. In einer Leidensnachfolge und doch einer, er hat nie das Leiden gesucht, er hat die Welt, er hat es nur so bestehen können. Und als er die Flüchtlinge aufnahm, der böhmischen Flüchtlinge, hat ihn der August der Starke ja von seiner Herrschaft vertrieben. Ich weiß nicht, wie über 10 Jahre war der Zinzendorf Heimat vertrieben und ist zu Fuß gegangen. Er, der die ganze Jugend nur in der Sänfte getragen wurde von den Dienern, der seine Füße gar nicht richtig benutzen konnte und nie richtig laufen lernte, den närrischen Grafen, der nichts lieber wollte als nur predigen, und nur Württemberg hat ihm eine Predigtlizenz gegeben, genialer Jurist, ein grandioser Denker, und der um Christi willen das Leiden auf sich nahm und dann Missionsbegründer wurde, Herrnhut gegründet mit den böhmischen Flüchtlingen, der den Weg des Leidens geht. Und darum ist mir jetzt so wichtig, das heißt nie, dass wir das Leiden suchen sollen. Es gibt ja einen Drang zum Martyrium, das gespielt, hat der Paulus nie gemeint. Aber wir sollten wach sein, wo wir dann im Gehorsam für Christus leiden müssen. Dass wir nicht um einen linsengerechten, faulen Kompromiss machen im Glauben. Um das geht's. Und wenn wir ein anderes Leben mal nehmen, der berühmte Kirchenführer John Mott, Studentenwelt, Christlicher Studentenweltbund, ist als junger Mann mit genialer Begabung auf einer Tagung dem Charles Studd begegnet, der spätere Afrika-Missionar, der den Weg gegründet hat, diese Mission. Und er hat bloß ganz schlicht drüber gepredigt, suchst du große Dinge für dein Leben, trachte nicht danach, trachte dann erst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er das Übrige zufallen. Und John Mott hat in dieser Stunde sich verpflichtet, ich will nur ein ganz geringer Missionsbote sein. Und das blieb er bis zum Schluss. Genial. Leiter der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910 und so, wenn man die Biografie nochmal liest. Menschen, die erkannt haben, der Segensweg ist, ich will Christus gewinnen. Alle andere Karriere lehne ich ab. Er hat Angebote als Professor schon in Jugendjahren, alles abgelehnt. Und Christus hat sein Leben reich gemacht. Das heißt jetzt gar nicht für Sie, dass Sie irgendwo etwas Verrücktes tun sollen, aber Sie sollen wach sein, wo in Ihrem Lebensweg wirklich dann auch das Martyrium verlangt wird und wo Sie um der Wahrheit willen Konsequenzen gefordert werden. Er sagt, ich will mich rühmen nur noch des Kreuzes Christi, dass Christus mich angenommen hat, dass ich seine Vergebung empfangen habe, und darum kann die Welt mich nicht mehr locken. Können sie uns nicht doch locken? Sind wir nicht alle längst korrupt im Wohlstand, dass es uns auch darum geht, um langes Leben, dass wir schon im Glauben Schiffbruch erleiden, wenn Gott nicht alle unsere Gebete erfüllt? Oder können wir das entdecken, was Paulus gesagt hat und das in der Nachfolge Jesu, wie hat Paul Schneider gesagt, der schönste Platz auf dem Weg zur Herrlichkeit ist in der Nachfolge Jesu unterm Kreuz. Und er hat es gesagt schon vor seiner Verhaftung in Dickenschied, wo er genau wusste, was es kostet. Es gibt auch viele erschütternde Beispiele von faulen Kompromissen. Steht schon in der Bibel, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Was hat er gewonnen? Was Geld, was Ehre, was Macht? Warum er die Gemeinde nicht gesucht hat? Für die ersten Christen war es sehr früh dann der Kaiserkult. Sie sagten, nicht machen wir da mit bei den Weihrauchkörnern. Wir können euch auch sagen, was ist dabei, wenn man vor dem Götzenbild ein paar Weihrauchkörner reinstreut. Die ersten Christen waren so konsequent, dass sie auch die aus der Gemeinde ausgeschlossen haben, die keine Weihrauchkörner gestreut haben, aber die bloß Geld bezahlt haben an die Leute, die die Listen geführt haben, sagten, mach bei mir ein Häkchen hin. Also ob ich es getan habe, die wurden genauso aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil sie eindeutiges Bekenntnis in der Leidensnachfolge wollten. Und das war die Kraft der Urchristengemeinde. Es hat neulich einmal einer festgestellt, das war eine ganz interessante Beobachtung, dass das stärkste Wachsen der Christengemeinde war vor Konstantin, bevor er Staatskirche wurde. Und als die Staatskirche kam, war schon die Schwächung der Kirche da. Und das wird genau dem innerlich auch entsprechen, wo man meint, man müsste breite Kompromisse machen, um alle mitnehmen zu können. Kann man nur tun, indem man die Botschaft verfälscht. Damit alle mit können. Der Schwächste muss man immer weiter wegtun. Wir sind alle evangelisch. Wir sind alle christlich. Und dabei wird der Anstoß und die Klarheit des Evangeliums verdreht. Wenn Sie noch ein paar Stellen aufschreiben, ich kann sie jetzt nicht mehr ausführen, wichtige Römer 6, mit Christus gekreuzigt sein. Philipper 3, Vers 8 und 9 habe ich schon genannt. Philipper 3, 8 und 9. Kolosser 3 hatten wir neulich, Vers 1 und 3, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 20. Wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, ich feilsche nicht um mein Leben. Mein Freund, dieser Professor Kim, der in Nordkorea, in Pyongyang, zum Tod verurteilt war im letzten Jahr, kann ja ganz ergreifend erzählen, wie dieser Moment, nachdem sie ihn nach diesem Gerichtsverfahren seinen Lebensbericht niederschreiben ließen, die meisten verwunderten Fragen ausgelöst hat. Warum fürchten Sie den Tod nicht? Für einen nordkoreanischen Kommunisten, warum fürchten Sie den Tod nicht? Warum können Sie so gelassen drauf zugehen? Warum sorgen Sie sich nicht mehr um Ihr Leben? Ist die Frage, was Jesus dann von uns fordert im entscheidenden Moment für ihn. Jetzt sagt der Paulus noch, ich trage die Mahlzeichen Christi, da hatten wir ja mit dem Mahlzeichen auch bei der Therese von Konnersreuth und so, die Stigmatisierung, um die geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Ich hätte verstanden, wenn der Paulus den Galatern gegenüber argumentiert und sagt, liebe Leute, ich bin Theologe, ich habe im Gamaliel studiert, und zwar, ich habe ein Einsrem-Examen gehabt. Ich habe am meisten Gemeinden gegründet, ich bin der beste Evangelist, ich habe die größten Zahlen der Predigthörer. Ich bin der klarste und schärfste Denker von alle Aposteln. Ich bin auch der fleißigste. Alle anderen hocken in Jerusalem. Ich renne durch die Welt rum. Er hat auf vieles ehrlicherweise verweisen können. Er hat gesagt, ich bin der Beste. Er hat nie so argumentiert. Bloß einmal, wo er sagte, ich spreche töricht. Bei Aufschneider, großmäuliger Aufschneider, hat er es zum Witz gemacht. Im Korintherbrief. Er sagt, was ist seine Autorität? Hebt er sein Hemd hoch? Sag, guck mal an, wie oft ich gesteinigt wurde, das sind meine Wundmale. Und das ist die Spuren der Peitschenhiebe, die Vernarbtungen. Im Grund waren es Misserfolge. Aber diese Misserfolge waren für den Paulus Zeichen der Nachfolge des Gekreuzigten. Er sagt, ich kann für das Evangelium sprechen, guck meinen Körper an. Alles Zeichen von Pleiten, Pech und Pannen. Und zwar der Siegesweg des Kreuzes. Ich habe ein Buch in meiner Bibliothek stehen, Lebensbild, im Kreuz hoffe und siege ich. Der Paulus hat mit der Kreuzesbotschaft die Welt erobert und sein Leben ganz klein gemacht. Und ihm hat es nichts ausgemacht, im Gefängnis zu hocken, Misserfolg zu haben, das Gespött der Leute zu ertragen. Aber die Kraft des Gekreuzigten ist durchgekommen. Und das ist alles Allertolles, dass Jesus wirklich den Sieg hat. In der ganzen Ohnmacht, weil eben nicht notwendig war der Konstantin mit der Staatskirche. Wenn Sie wissen wollen, warum das Evangelium heute in Deutschland so schlecht zu verkündigen ist, das ist, weil wir diese Form der Staatschristenheit haben, die gar keine Entscheidung mehr fordert. Und weil die Kraft des Gekreuzigten nur von denen erlebt wird, die es im eigenen Leben durchexistenz haben. Wirklich? Das Wort hat Kraft und Christus hat Kraft. Und das alles war, was im Evangelium drinsteht. Ich will die Verhältnisse nicht ordnen, aber ich bin überzeugt, dass das mit den Mahlzeichen noch so ist. Wenn man dann eigentlich mal anguckt, wo hat der Herr Großes gewirkt, dann war es meist durch solche Leute, die die Mahlzeichen Christi getragen haben, die er gebraucht hat in aller Schwäche. Warum war die Christa von Phiban plötzlich blind, die doch ihre Augen so brauchte? Weil der Herr sie geweiht hat zum Dienst. Und weil so der Herr seine Siege macht, indem er die Menschen ganz klein macht. Immer so. Und lesen Sie dann in den Biografien, das sind die ehrlichen Biografien, da finden Sie wirklich die Kraft des Gekreuzigten darin. Macht mir hinfort keine Mühe mehr. Und dann spricht er schon vom wahren Israel. Das ist die neue Gottesgemeinde, die sich sammelt und die das begriffen hat.